ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Das muss man sich mal vorstellen. Da hat man zum Beispiel monatelang am Bau Zementsäcke geschleppt und Gräben ausgehoben oder in Häusern Rohre verlegt. Und dann geht man mit seinem Urlaubsantrag zum Chef und erfährt: Urlaub? Völlig unnötig. Man habe sich ja bei der Arbeit schon erholt, so von wegen frische Luft und Bewegung. Undenkbar? Nein, gar nicht. Denn so ähnlich war das früher. Aber der Reihe nach. Urlaub. Das war ursprünglich ein Gnadenakt, auf den man keinen Anspruch hatte. Nachzulesen zum Beispiel in einem Universallexikon aus dem Jahr 1747.
Urlaub, Orlaub oder Verlaub heißt überhaupt nichts anderes als die Erlaubnis, Nachsicht oder Vergünstigung derer Obern, dass ihre Untergebenen etwas tun oder unterlassen mögen, welches diesen sonst nicht freigestanden hätte.
Erlaubnis bedeutete, sich von dem Hof, also dem Königshof oder vielleicht auch der Truppe für ein paar Tage zu entfernen. Und das machte man nicht aus reinem Vergnügen, sondern hatte man Familienangelegenheiten oder Geschäfte zu erledigen oder was weiß ich.
Erklärt der Historiker Professor Hasso Spode, langjähriger Leiter des Historischen Archivs Tourismus an der TU Berlin.
Urlaub war Erlaubnis, sich irgendwo vom Hof vor allen Dingen zu entfernen. Aber bezahlt war da gar nichts.
Der Radius der meisten Menschen war lange klein, oft nicht sehr viel weiter als bis zum nächsten Dorf oder zur nächsten Stadt. Weiter herum kamen Kaufleute und Hausierer, sowie Handwerksburschen auf der Walz oder Pilger und Pilgerinnen. Zum Vergnügen zu verreisen oder zu Bildungszwecken ist bis ins 19. Jahrhundert ein Privileg des Adels und gehobener bürgerlicher Kreise. Die meisten anderen Menschen konnten sich das Reisen auch finanziell gar nicht leisten. Da sogar höhere Staatsbeamte keinen Urlaub erhielten, wurde es Mode, sich mit einem ärztlichen Attest eine Bäderreise genehmigen zu lassen in Kurorte mit heilenden Thermalquellen wie Aachen, Wiesbaden oder Baden-Baden.
Da hat dann irgendwann die Reichsregierung, ich glaube es war 1873, kurz nach der Gründung des Kaiserreichs, gesagt, okay, wir machen jetzt Urlaubsregelungen für Beamte reichsweit. Die gab es ab 1873 und bis zum Ersten Weltkrieg dann, also bis 1914, hatten praktisch alle Beamte Urlaub. Und zwar von 2 Wochen, 4 Wochen, teilweise 6 Wochen in den höheren Chargen.
Das Beispiel der Reichsbeamten machte Schule. Auch Landes- und Gemeindebeamte erhielten bald bezahlten Urlaub, gestaffelt nach Dienstgrad und Lebensalter. Ebenso in Handel und Industrie setzte sich die Idee durch, leitende und mittlere Angestellte so enger an das Unternehmen zu binden. Damals wurden sie auch Privatbeamte genannt. Siemens beispielsweise gewährte seinen Angestellten bereits 1873 2 Wochen Erholungsurlaub, worauf die Arbeiter dort noch 35 Jahre warten mussten. Eine Begründung lautete lange: Arbeiter und Arbeiterinnen brauchen keinen Urlaub.
Es geht viel zu weit, einen Erholungsurlaub für Leute einzuführen, die nur körperlich tätig sind und unter die Gesundheit nicht schädigenden Verhältnissen arbeiten,
argumentierte etwa die Chemnitzer Handelskammer im Jahr 1906.
Für Beamte, die geistig tätig sind und häufig Überstunden arbeiten müssen, die auch keine körperliche Ausarbeitung bei ihrer Tätigkeit haben, erscheint die Erteilung von Erholungsurlaub gerechtfertigt. Für Arbeiter dagegen ist ein solcher Urlaub in der Regel nicht erforderlich. Die Beschäftigung dieser Personen ist eine gesunde. Eine geistige Anstrengung kommt nicht vor. Auch von körperlicher Überarbeitung kann man nicht reden.
Sie müssen sich vorstellen, diese Klassengesellschaft im Kaiserreich. Es gab 10% der Bevölkerung, der hat man gesagt, die haben den weißen Kragen. Das sind die in den Büros sitzen. Und dann an die 90% haben mit den Händen gearbeitet, die hatten den blauen Kragen. Diese Kragenlinie, die zeigt sich wunderbar in der Urlaubsgewährung. Man hatte damals natürlich auch Ärzte, die das legitimiert hatten, dieses Privileg verreisen zu dürfen. Die haben gesagt, ja, dieses Arbeiten im Büro, das zerrüttet sozusagen die Nerven. Es gab dann eine Krankheit, die erfunden wurde, die hieß Neurasthenie. Die gibt's heute nicht mehr, aber man könnte vielleicht so sagen Burnout, so in der Art. Und das befällt nur diese armen Menschen, die im Büro sitzen. Und die anderen, also die mit den Händen arbeiten, die arbeiten ja super gesund. Die sind ja entweder an der frischen Luft auf dem Lande oder in den schönen Fabriken, können sie sich den ganzen Tag ausarbeiten. Das war natürlich zynisch.
In einigen kleineren Betrieben erhielten Arbeiter zwar schon ein paar Tage Urlaub, allerdings nur als Belohnung. Für Fleiß, besondere Leistungen, Pünktlichkeit oder lange Betriebszugehörigkeit. Oft waren Firmenjubiläen, ein Geburtstag oder die öffentliche Ehrung des Inhabers der Anlass. Doch profitierten davon nur wenige. Schätzungen zufolge hatten im gesamten Deutschen Reich vor 1900 nur rund 10.000 Arbeiter irgendeine Form von Erholungsurlaub bekommen. Also nicht einmal 1% der gesamten Arbeiterschaft. Und meist nicht mehr als 3 bis höchstens 6 Tage im Jahr. Vorreiter war das Buchdruckergewerbe. Aber man war von der Gunst der Chefs abhängig. Ein Rechtsanspruch bestand nicht. Zu den ersten Branchen, in denen ein Tarifvertrag abgeschlossen wurde, der auch bezahlten Urlaub beinhaltete, gehörten die Bierbrauereien. Hier war der Arbeitsalltag besonders hart.
Der Betrieb erfolgte im Prinzip rund um die Uhr. Also es gab oft keine freien Sonntage, Urlaub auch nicht. Die Arbeitszeiten waren im Prinzip ungeregelt,
erklärt der Historiker für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Holger Starke. Er ist im Vorstand der Gesellschaft für Geschichte des Brauwesens.
Die Brauereiarbeiter wohnten in ihrer Mehrzahl innerhalb der Brauerei, wurden dort auch beköstigt und waren dann zu Stoßzeiten immer gehalten, den Betrieb aufrechtzuerhalten, beziehungsweise wenn es dort Unregelmäßigkeiten gab. Der Monatslohn inkludierte die ganzen Überstunden und Sonntagsarbeit und so weiter. Und die Arbeitszeit war weit weg von den Forderungen der Arbeitnehmerorganisation, die ja damals schon 8 Stunden forderten, aber die waren üblicherweise 13 Stunden oder noch höher und das rund um die Uhr an 7 Tagen.
1903 wurde in Stuttgart der erste Tarifvertrag mit bezahltem Urlaub abgeschlossen. Einer der Gründe war, so vermutet Holger Starke, ein großer Gewerkschaftskongress, der dort ein Jahr vorher stattgefunden hatte. Damals war innerhalb der Arbeiterbewegung umstritten, ob man überhaupt Tarifverträge mit Unternehmen abschließen sollte. Die Reformer in den Gewerkschaften sagten ja, um die Lebensumstände der Menschen zu verbessern. Die Vertreter einer revolutionären Richtung sagten nein, denn solche Verträge würden die Arbeiterbewegung in das kapitalistische System integrieren und den revolutionären Elan abschwächen.
Die ersten Tarifverträge, die modernen Tarifverträge, die so um 1900 bis 1903 abgeschlossen wurden, ja, die sind gewissermaßen genau in dieser Übergangszeit entstanden, als die inneren Auseinandersetzungen in der Arbeiterbewegung noch nicht entschieden waren.
Auch wenn der Stuttgarter Tarifvertrag nur 3 Tage Jahresurlaub festschrieb, hatte er dennoch eine hohe Symbolfunktion. Er stärkte das Selbstbewusstsein der Brauereimitarbeiter. Und diente als Blaupause für weitere Verträge, etwa in Greiz, in Thüringen oder in Sachsen, wo zeitgleich für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft wurde.
Ende 1902 machte der Leipziger Brauereiverein schon einen Vorschlag an die Brauereiarbeiterschaft in Leipzig, einen Vertrag abzuschließen, der auch schon Urlaubsbestimmungen enthielt als Anspruch, in dem aber gerade die in Leipzig sehr revolutionär gesinnte Sozialdemokratie das vorerst noch ablehnte. Das wurde dann 1903 im Sommer abgeschlossen, dieser Vertrag, also nach Stuttgart, nach Greiz.
Und um diese Tarifabschlüsse durchzusetzen, wurde auch gestreikt und sogar zum Bierboykott aufgerufen. Wir trinken kein Bier mehr, wenn ihr nicht einlenkt. In den Folgejahren wurden auch in vielen anderen Orten Brauereitarifverträge mit bezahltem Urlaub abgeschlossen, meist abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit.
Im Tarifvertrag für München und Umgebung von 1905 erhalten Brauer nach einem Jahr 1 Woche Urlaub. Maschinisten, Heizer, Bierführer und Reservebierführer, also die Arbeiter, die für den Transport der Bierfässer zuständig sind, müssen dafür hingegen 3 Jahre beim gleichen Betrieb sein. Erst beim nächsten Tarifabschluss 4 Jahre später bekommen auch Hilfsarbeiter, Ochsenknechte, Stallwärter, Tagelöhner, Flaschenfüllereiarbeiter sowie die Arbeiterinnen bezahlten Urlaub. Die Dauer allerdings nur 4 Tage.
Aber selbst diese rigiden Regelungen blieben vor dem Ersten Weltkrieg noch die Ausnahme. Die Gewerkschaften selbst standen bezahltem Urlaub lange skeptisch gegenüber, auch weil er als ein Instrument zur Ruhigstellung der Arbeiter angesehen wurde. Ein Mittel, um
Arbeiter und Angestellte an den Betrieb zu fesseln, sie in Abhängigkeit und Anspruchslosigkeit zu erhalten und dem gewerkschaftlichen Gedanken zu entfremden.
Wie es in einem Artikel in der SPD-nahen Zeitschrift Die Neue Zeit von 1912 heißt. Wichtiger waren ihnen höhere Löhne, die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit und bessere Arbeitsbedingungen. Auch auf politischer Ebene gab es nur wenige, die sich für das Thema einsetzten. 1909 hielt der sozialdemokratische Abgeordnete Emanuel Wurm das einzige ausführliche Plädoyer für Arbeiterferien vor dem Ersten Weltkrieg im Reichstag. Er forderte
Ruhepausen, die tagelang dauern, Ferien. Man darf heute das Wort aussprechen, das vor Jahrzehnten noch mit einem Hohngelächter aufgenommen worden ist. Wir verlangen, dass die Arbeiter Ferien bekommen, Urlaub mit voller Zahlung des Lohns.
Aber noch gab es für eine gesetzliche Regelung keine Mehrheiten im Parlament.
Aber die Zeit wird umso eher kommen, je stärker wir werden, wo auch auf diesen Gebieten von Ihnen Zugeständnisse gemacht werden müssen.
Manchem Arbeiter war es schließlich auch nicht ganz geheuer, als er endlich Urlaub bekam. So wie jenem Vorarbeiter im AEG-Werk in Berlin, der 1916 nach 20-jähriger Betriebszugehörigkeit erstmals 4 freie Tage erhielt und dennoch jeden Mittag vorbeikam, um nachzuschauen, ob nicht inzwischen jemand anderes an seinem Arbeitsplatz stand. Erst nach dem Ersten Weltkrieg stieg die Anzahl der Branchen, in denen Tarifverträge mit Urlaubsanspruch abgeschlossen werden konnten. Die gesellschaftliche Stimmung hatte sich verändert, erklärt der Historiker Hasso Spode.
Und in der Tat haben dann die Gewerkschaften in den 20er Jahren für fast alle tariflich Beschäftigten einen Urlaubsanspruch durchgesetzt. Der war allerdings relativ gering, der war geringer als für Angestellte und Beamte. Der dauerte so 3 bis 6 Tage Urlaub im Jahr. Und dazu muss man sagen, dass erstens über ein Drittel der Arbeiter nicht tarifvertraglich erfasst waren. Das heißt, sie haben überhaupt keinen Urlaub gekriegt. Dann Saisonarbeiter, also Bauarbeiter vor allen Dingen, kriegten keinen Urlaub. Heimarbeiterinnen waren das ja meistens, die kriegten auch keinen Urlaub. Und das Geld war super knapp. Das weiß ja jeder, die Weimarer Republik taumelte von einer Wirtschaftskrise in die nächste. Und da gab es die Regelung der Abgeltung. Davon haben ganz viele Arbeiter Gebrauch gemacht. Das hieß, nehmen wir mal an, die hatten 6 Tage Urlaub im Jahr, dann sind sie die 6 Tage trotzdem arbeiten gegangen und haben das doppelte Geld bekommen. Also hatten die faktisch auch keinen Urlaub. Und die Reiseintensität, also der Anteil der Menschen, die jedes Jahr verreist sind, hat sich in der Arbeiterschaft eigentlich nicht groß erhöht in den 20er Jahren.
Trotzdem wurde bezahlter Urlaub als große Errungenschaft gefeiert.
Wenigstens einmal im Jahr eine oder mehrere Wochen ausspannen, der ohne Unterbrechung unerträglichen Arbeitsfrohen entfliehen und sich als freier Mensch fühlen zu dürfen, das ist ein Ereignis im Leben des Arbeitnehmers, das seine Freude am Leben hebt und ihm Kraft gibt, seinem übrigen ernstes und schweres Dasein zu ertragen.
Heißt es in einem Artikel aus der Gewerkschaftlichen Frauenzeitung vom September 1925.
Eine tiefgehende Erbitterung würde alle um Lohn und Gehalt frohnenden Menschen erfassen, wenn ihnen der Urlaub, den sie sich so schwer erkämpft haben, genommen werden sollte, wie es die Absicht des Unternehmertums ist.
Die Weimarer Republik endete mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen, SPD und KPD verboten, also die Parteien, mit denen die meisten Arbeiter sympathisiert hatten. Urlaub war hier für die Nationalsozialisten ein Weg, die Arbeiter an das neue Regime zu binden.
Da hatte der Gründer der Kraft durch Freude-Organisation bzw. der Pseudo-Gewerkschaft, die hieß Deutsche Arbeitsfront, Robert Ley, hatte gesagt, wir müssen das Herz der heimatlos gewordenen Arbeiter gewinnen. Das bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Die sind heimatlos geworden. Man hat ihnen ihre ganzen Vereine zerschlagen, hat ihre Parteien und Gewerkschaft zerschlagen. Und man musste ihnen was Positives bieten. Und da hat sich das Thema Urlaub und Urlaubsreisen angeboten. Und da in diese Lücke ist das Regime reingestoßen mit sehr viel Erfolg zunächst. Also der Hauptgrund, weshalb sie das gemacht haben, war die noch anfangs fragile Herrschaft zu stabilisieren und haben tatsächlich da einiges auf die Beine gestellt in der Hinsicht.
Die Kraft-durch-Freude-Organisation, KDF, bot Reisen durch Sonderkonditionen für Bahnfahrten und große Gruppen so günstig an, dass sie auch für Arbeiter und Arbeiterinnen erschwinglich waren. Zumindest die Tages- oder Wochenendausflüge. Bis Kriegsbeginn 1939 fanden über 40 Millionen solcher Fahrten statt, darunter etwa 7 Millionen längere Urlaubsreisen. Rund 700.000 Menschen nahmen sogar an einer der begehrten Kreuzfahrten teil, etwa nach Norwegen, Madeira oder ins Mittelmeer. Ein Recht auf bezahlten Urlaub wurde von den Nationalsozialisten zwar nicht gesetzlich verankert, aber in zahlreiche Tarifordnungen aufgenommen.
Also fast jeder Arbeiter hatte jetzt Anspruch auf 1 bis 2 Wochen. Also auch die Bauarbeiter, auch die Frauen- und Heimarbeiterinnen, auch die Jungarbeiterinnen und Arbeiter, die ursprünglich auch kaum Urlaub bekommen hatten. Also man kann sagen, sie haben bis zum Kriegsbeginn das Recht auf Urlaub in Deutschland durchgesetzt.
Seit 1948 ist das Recht auf bezahlten Urlaub sogar in der UN-Menschenrechtscharta verankert, im Artikel 24.
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit, einschließlich einer angemessenen Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigem bezahlten Urlaub.
Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg standen im Zeichen des Wiederaufbaus, in Ost- wie in Westdeutschland. An Urlaubsreisen dachten erst mal die wenigsten Deutschen. Aber unabhängig davon wurde in der DDR das Recht auf bezahlten Urlaub 1949 in die Verfassung aufgenommen.
Das war ja der Arbeiter- und Bauernstaat und da musste man für die Arbeiter und Bauern auch was tun. Und auch die Bauern hatten Urlaub. Das war natürlich ein Teil der Systemkonkurrenz. Und man hat dort den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund aufgebaut. Der Frei ist wirklich lächerlich. Also der war natürlich genauso von der Staatspartei, der SED abhängig, wie vorher die Arbeitsfront von der NSDAP abhängig war. Aber dieser Freie Deutsche Gewerkschaftsbund hatte eine Reiseorganisation, den Feriendienst. Der hieß nun nicht mehr Kraft durch Freude, der hieß Feriendienst. Und da hat man also sehr früh diese Idee der Nazis weitergeführt. Natürlich mit anderer Rhetorik, das ist klar. Aber die Idee, dass man die Arbeiterschaft oder die Masse der Menschen für sich einnehmen kann, mit der Organisation verbilligter oder überhaupt billiger Urlaubsreisen, das hat die DDR sehr schnell weitergeführt.
Auch Arbeiterinnen und Arbeiter sollten sich Urlaub leisten können, so lautete der Anspruch der SED-Führung. Wer viel Glück hatte, durfte als verdienter Werktätiger seinen Urlaub sogar in Luxushotels wie dem Hotel Neptun in Warnemünde verbringen, in einem der 337 Zimmer mit Meerblick, für 300 DDR-Mark pro Woche. Neben Prominenten wie dem kubanischen Staatschef Fidel Castro oder westdeutschen Politikern wie Willy Brandt und Helmut Schmidt. Die Nachfrage nach FDGB-Reisen überstieg jedoch stets das Angebot, weshalb viele Betriebe eigene Ferienheime oder Bungalows unterhielten. Seit den 1970er Jahren nahmen mit der allgemeinen Motorisierung dann aber auch die Individualreisen zu.
Und ich schätze mal, schon um 1980, spätestens um 1980, überwiegen die Individualreisen. Also auf den Campingplatz oder mit dem Wartburg nach Ungarn an den Plattensee. Also es ist ein falscher Eindruck, der im Westen entstanden war, dass die alle da abkommandiert werden zum Urlaub machen. Das war nicht der Fall.
In Westdeutschland wurde das Recht auf Urlaub nach dem Krieg in verschiedene Landesverfassungen aufgenommen. Eine bundesweite Regelung gibt es aber erst seit 1963 mit dem Mindesturlaubsgesetz.
Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.
Anfangs lag dieser Mindesturlaub bei 15 Werktagen, für Beschäftigte über 35 Jahre bei 18. Heute sind es 4 Wochen. Die SPD hatte diesen Punkt damals sogar in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Unterstützung kam von wissenschaftlicher Seite. Ein Gutachten der Universitätsklinik Innsbruck empfahl mindestens 3 Wochen, da die Erholung in Phasen verlaufe.
Auf die Entspannung folgt in gewissen Abständen immer wieder eine Zeit, in der die Nerven versagen. Die letzte tritt am Ende der 2. bis Beginn der 3. Urlaubswoche auf. Erst nach deren Ablauf kann man daher von einer wirklichen anhaltenden Erholung sprechen.
Zu dieser Zeit verreisten allerdings noch weniger als ein Drittel der Bundesdeutschen. Besonders auf dem Land und in kleineren Orten galt Urlaub als Luxus. Viele steckten ihr Geld und ihre Zeit lieber in ein Eigenheim.
Man schuftet dann, um den aufgenommenen Kredit zurückzuzahlen,
notiert die Gesellschaft für Konsumforschung in einem Bericht aus dem Jahr 1962.
Fast alle Befragten waren in den letzten Jahren nicht in Urlaub gefahren, viele noch nie im Leben. Die jüngeren Leute erklärten meistens, in einigen Jahren wollen wir unsere Schulden bezahlt haben und dann werden wir uns einen Urlaub leisten.
Der Massentourismus setzt so richtig erst später ein, mit günstigen Pauschalreisen und billigen Flügen, die für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich sind. Immer mehr verbringen ihren Urlaub im Ausland, am liebsten in Italien, Spanien und Österreich.
Mehr und mehr begreift die Majorität des Volkes den Urlaubstrip als unpfändbaren Teil des Lebensstandards. Als gleichwertiges Grundbedürfnis neben Essen, Wohnen, Kleidung und sozialer Versicherung.
So analysiert der Spiegel 1975.
Damit hat die Urlaubsreise fern von jeder Werbemasche einen krisensicheren Stellenwert im Dasein des Durchschnittsdeutschen erreicht.
Um 1900 hatte die arbeitende Bevölkerung kaum freie Zeit für sich. 6 oder 7 Tage Arbeit pro Woche, oft für 10 Stunden täglich oder mehr. Urlaub war für die meisten unvorstellbar. Heute dagegen verfügen wir fast über einen Überfluss an freier Zeit mit bis zu 6 Wochen Urlaub im Jahr. Und vor allem, bezahlter Urlaub ist kein Privileg mehr für wenige, sondern ein gesetzlich verankertes Recht, auf das alle Anspruch haben. Zeit, um sich zu erholen und Zeit, um die Welt zu erkunden.
11 Monate im Jahr muss man leben. Den 12. will man leben,
schrieb Theodor Fontane schon 1894 über das Bedürfnis der Menschen zu reisen.
Was der Schlaf im engen Kreise der 24 Stunden ist, das ist das Reisen in dem weiten Kreise der 365 Tage. Der moderne Mensch, angestrengter wie er wird, bedarf auch größerer Erholung. Findet er sie? Findet er das erhoffte Glück?
Urlaub ist da zumindest schon eine gute Bedingung. Wie es zum Recht auf bezahlten Urlaub kam, hat Georg Gruber erzählt. Und wenn Sie noch mehr Freizeit brauchen, dann empfehlen wir Urlaub, die Erfindung der Ferien. Zu finden in unserem Podcast Alles Geschichte. Den Link dazu gibt es in den Shownotes.